Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wir wollen in dieser Folge über psychische Probleme von Müttern sprechen. Dazu haben wir Autorin Anna Aptus eingeladen, die das Buch Herbarium der Gefühle geschrieben hat, in dem sie ihre eigenen Erfahrungen schildert und Hilfe für belastete Mütter bietet. Herzlich willkommen, Anna.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns sehr. Anna, als du das erste Mal Mutter wurdest, fiel es dir schwer, ja, in deine Mutterrolle hineinzuwachsen. Dir ging es psychisch nicht gut und du hast lange überlegt, woran das denn liegen könnte. Die Symptome einer Wochenbettdepression passten irgendwie nicht so richtig bei dir. Wie ging es dir denn damals?
Ja, ich hatte einfach die ganze Zeit das Gefühl, dass etwas nicht stimmt und dass es doch alles so wunderschön jetzt sein sollte. Ich habe doch ein Kind, auf das ich mich sehr gefreut habe. Und alles ist gut und ich muss noch nicht mal irgendwie Windeln abkochen, wie das meine Eltern mussten. Und ich habe doch alles, was bequem ist. Und trotzdem geht es mir die ganze Zeit total schlecht. Mhm. Und ich kann nichts davon genießen. Und ich habe das Gefühl, dass niemand das auch so fühlt, weil alle Mütter, die ich um mich rum gesehen habe oder auch gefragt habe, das irgendwie nicht nachvollziehen konnten. Und auf meine Fragen hin, wie ist das, wie sollen wir dieses Level von Anstrengung von jetzt bis irgendwie die nächsten 18 Jahre durchhalten, haben alle nur gesagt, ja, du machst es doch voll gut. Und das war aber gar nicht meine Frage. Mir ging es einfach die ganze Zeit sehr schlecht und ich hatte ja absolute Verzweiflung, wie das jetzt so lange auszuhalten ist.
Und war es dann eine Depression oder also was war es dann am Ende bei dir?
Tatsächlich hat sich die Therapeutin sehr lange damit zurückgehalten, eine Diagnose zu stellen und war auch immer so, ja, hat immer hinterfragt, warum ich denn unbedingt eine Diagnose will. Ich wollte eine Diagnose, damit das einfach was ist, was ich anderen erklären kann, hinter dem ich auch vielleicht irgendwie endlich eine Legitimation finde, warum es mir so schlecht geht. Am Ende war es bei mir persönlich eine Kombination aus verschiedenen Sachen, was es übrigens bei vielen Leuten auch ist. Bei mir war es dann eine sehr schwere Geburtserfahrung, die ich dann ja über ein Jahr lang eigentlich nicht verarbeitet habe, weil ich dazu keine Zeit hatte, weil es passiert die Geburt und direkt danach
hat man ein Baby
und es ist sehr, also es ist keine Zeit oder ich hatte nicht den Raum, das zu verarbeiten. Das war bei mir ein auf jeden Fall großer Punkt. Eine andere Sache war, und das kommt auch, glaube ich, bei sehr vielen Leuten vor, dass ich schon vorher eigentlich sehr viel Raum gebraucht habe für mich alleine, um irgendwie meinen Alltag zu verarbeiten. Und das nennt sich Bewältigungsstrategien. Und das hat aber vorhin in meinen Alltag ganz gut reingepasst. Ich konnte mir viel Raum für mich alleine nehmen, irgendwie in Ruhe sein und so weiter. Und auch meine Grenzen setzen. Und wenn ich irgendwo war und mir war es zu viel, konnte ich einfach sagen, so, diese Situation ist mir jetzt zu viel, ich gehe da jetzt raus. Und mit Kind geht das ja auf einmal nicht. Und dann kommt zum Beispiel hervor, dass jetzt in meinem Fall, dass ich eher auf dem Spektrum Richtung hochsensibel stehe. Ja, das ist auch eine Sache, die ich vorher dachte, ja, das ist halt so, ich habe dem nicht so viel Raum gegeben, weil ich einfach ja die Möglichkeit hatte, diese Bewältigungsstrategien anzuwenden, damit ich dann nachher noch gut genug in den Alltag passe. Und auf einmal geht das nicht, auf einmal ist da keine Zeit, diese Sachen zu machen, die ich brauche. Das war auf jeden Fall auch ein Aspekt. Und dann ja, kam dann noch irgendwie so eine Geschichte dazu mit anerzogenen Vorstellungen, wie das Muttersein ist, also von so meiner Herkunftsgeschichte und dann aber so ein bisschen den Clash mit der Realität. Und genau, das sind eben auch Sachen, das hat mich auch in der Folge von Ende November so berührt, über diese bindungsorientierten Geschichten, dass man ja auch immer als Eltern mit sich rumträgt praktisch, wie möchte ich es eigentlich gerne haben, beziehungsweise wie möchte ich es vielleicht nicht haben, was kann ich aber de facto davon leisten und wie bin ich irgendwie zwischen diesen ganzen Erwartungen, die ich an mich stelle, wo bin ich da überhaupt, wie klappt das? Mhm. Genau, und bei mir war das dann die Kombination aus diesen drei Feldern.
Genau, und weil dir das so ergangen ist, hast du ja dann ein Buch geschrieben und mit diesem Buch möchtest du Mütter dabei unterstützen, ihre eigenen Gefühle auch einzuordnen. Du beleuchtest darin ein wirklich breites Spektrum psychischer Probleme, die während der Mutterschaft auftreten können. Mhm. Wann wurde dir in diesem Prozess, also dir selbst in deinem Prozess denn eigentlich bewusst, dass du Unterstützung benötigst?
Also das war auf jeden Fall ein Weg. Den ersten Gedanken, dass hier irgendwas nicht richtig ist, hatte ich wirklich, also 4 Wochen nach der Geburt wahrscheinlich schon, war ich mir innerlich recht sicher, dass das so nicht das sein kann, wie es bei allen so ist. Und genau, ich habe dann auch mehrmals versucht, ich habe dann in der Krabbelgruppe mal so gefragt, wie soll das denn jetzt alles zu schaffen sein? Ich habe auch bei meiner Frauenärztin einfach gesagt, dass ich, wenn ich an die Geburt denke, im Sturzbach weine. Und das hat aber trotzdem in beiden Fällen einfach, ja, die haben beide gesagt, naja, du bist halt eine junge Mutter, also muss jetzt durch.
Also, ist halt normal.
Genau, ist ja, halt normal. Okay. Normal war immer das Wort.
Okay.
Und das hat mich dann jedes Mal immer wieder entmutigt, weiter nach Hilfe zu suchen, weil ich dann immer dachte, ach so, ja okay, das ist wohl so, das ist halt normal, dann muss ich wahrscheinlich auch nichts machen, vielleicht geht das dann auch von alleine weg, was es natürlich nicht tut. Und genau, und ich habe dann tatsächlich mir das sehr lange nicht eingestanden, dass ich jetzt wirklich auch Zeit und vielleicht auch Geld in mich investieren will, damit es mir wieder besser geht. Der Wendepunkt bei mir war, dass ich dann irgendwann in einem Urlaub war mit meinem Vater und meiner Tochter und auch zwei sehr guten Freundinnen an einem wunderschönen Ort am Strand und also die Bedingungen könnten besser nicht sein und trotzdem ging es mir einfach hundeelend. Mhm. Und dann war mir klar, okay, es ist jetzt nicht, dass ich irgendwas äußerlich ändern muss. Ich war, zu dem Zeitpunkt waren wir schon in eine schönere Wohnung gezogen, weil ich dachte, das liegt an der Wohnung. Und ich hatte schon meinen Job geändert, weil ich dachte, das liegt an der Arbeit. Und irgendwann waren alle praktisch äußeren Veränderungen, ja, gemacht und trotzdem ging es mir innerlich ganz genauso schlecht wie vorher. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist nichts mehr äußerlich zu tun, jetzt muss das irgendwie innerlich passieren.
Okay.
Anna, du hast schon gesagt, dass insbesondere eine traumatische Geburt dazu führen kann, dass wir so in ein Wechselbad der Gefühle geraten. Und du sagst aber auch, es ist ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wie sehr sie uns belasten. Gibt es denn da Fragen, die wir uns stellen sollten?
Ja, also die über allem sozusagen steht einfach, wenn das Gefühl da ist, dass etwas nicht stimmt, dann stimmt auch etwas nicht. Und also ich glaube, es gibt kein wirkliches Kriterium für, bei 8 von 10 darfst du schon in Therapie und bei 7 von 10 schlimm halt nicht. Also es ist erstmal grundsätzlich immer die Frage, wenn es dir nicht gut geht und du das Gefühl hast, es geht dir lange nicht gut, dann reicht das schon. Dann sollte man sich Hilfe suchen. Und da dann aber wird wahrscheinlich die Frage aufkommen, ja, wie hoch ist denn jetzt der Leidensdruck? Also wie schlimm ist das? Weil es gibt ja natürlich die Symptome, die da auftauchen, die werden von jedem Menschen unterschiedlich verkraftet. Es kann sein, dass 4 Personen jeweils mehrere Nächte lang nur 4 Stunden schlafen und für die eine Person wird das de facto sehr schlimm sein und für die andere ganz okay. Und das heißt nicht, dass die eine Person einfach irgendwie schwach ist oder rumnervt und die andere halt toll und stark, sondern ja, das betrifft manche Personen einfach stärker als andere. Es hat auf manche Personen mehr Auswirkungen als auf andere. Und deswegen, genau, ist die erste Frage einfach, wie schlimm ist es denn? Genau. Und die zweite Frage ist nach Einschränkungen im Alltag. Also ja, wie sehr merkst du, ob die Symptome, die bei dir auftauchen, ob die dich einschränken? Zum Beispiel finden manche Leute, zum Beispiel ist ein Symptom sozialer Rückzug. Manche Menschen finden das ja vollkommen in Ordnung. Die sind dann einfach... das ist dann für sie die Phase, wo man zum Beispiel Neugeborenes hat und eigentlich auch gar keine Lust hat, sich mit jemand anders zu befassen und halt in seinem kleinen Kosmos sein möchte. Und das ist dann vollkommen in Ordnung. Und andere spüren das als Einschränkung und sagen, mir fehlt da Kontakt, ich fühle mich sozial isoliert, ich spreche mit keinen anderen Erwachsenen, mir geht es damit nicht gut. Deswegen kann jetzt zum Beispiel dieser soziale Rückzug für manche total gut sein und für andere eben ja wirklich ernsthaft schlimm. Und das ist eben die Frage nach der Einschränkung im Alltag. Merkst du, dass du eigentlich mit Sachen, mit denen du vorher gut klarkamst, nicht mehr klarkommst? Zum Beispiel, also einfachen Sachen, ne? Das Haus verlassen. Mhm. Ist das auf einmal ein Problem oder ist das kein Problem? Klar ist, das weiß ich nicht, auf ein Festival gehen oder irgendwie eine Flugreise mit mehrmals umsteigen, dass das dann auf einmal schwerer ist als vorher, das ist, glaube ich, klar. Aber wenn das einfache Sachen sind, die dann auf einmal nicht mehr gehen, ich kann, weiß ich nicht, Dinge, die die Konzentration betreffen. Ich kann keinen Satz mehr von A bis B tragen. Ja, das ist dann wahrscheinlich schon eine Einschränkung. Mhm. Und das ist dann auch nicht mehr im Rahmen des sozusagen Normalen.
Okay, du hast es ja in deinem Buch, Herbarium der Gefühle, sehr, sehr ausführlich. Also ein großer Teil nehmen die Gefühle von Müttern ein. Mhm. Und zwar die Gefühle, die auf eine besondere psychische Belastung hinweisen. Lass uns mal darüber genauer reden. Also welche könnten denn das sein?
Mhm. Ja, kann ich gerne machen. Ich würde nur gerne davor einmal praktisch sagen, woher jetzt diese Sammlung von Themen kommt, weil mir das wichtig ist. Und zwar habe ich eigentlich am Anfang ja, wie ihr schon gesagt habt, zuerst mir sehr lange keine Hilfe gesucht, weil ich eben dachte, dass es eigentlich für Mütter oder Eltern nur diese Wochenbettdepression gibt als psychische Störung. Und wenn meine Symptome dazu nicht passen, dann habe ich das einfach nicht. Mhm. Und dann kam ich aber eben in der Recherche später, als ich schon raus war sozusagen, also als es mir schon gut ging, habe ich rausgefunden, dass es gibt eine ganze Familie von einerseits, postnatalen oder postpartalen Störungen, die aufkommen. Und das ist weitaus nicht nur die Depression. Es muss nicht immer in Richtung Traurigkeit gehen. Es kann auch Richtung Aggression gehen oder andere Themen.
Mhm.
Das ist praktisch der eine Block von Themen, die bei Eltern aufkommen. Also Sachen, die direkt durch die Geburt oder durch das Elternwerden aufkommen. Und die zweite Familie von Störungsbildern, die man bei Eltern findet, sind Themen, die man eigentlich vorher schon hatte, aber dann eben entweder durch Bewältigungsstrategien einfach damit trotzdem einen normalen Alltag führen konnte, zum Beispiel durch viel Zeit für sich alleine oder viel Sport oder wie auch immer.
Mhm.
Oder aber auch, die man vorher maskieren konnte. Also eben, indem man sich auf gewisse soziale Interaktionen gar nicht einlässt oder sich in gewisse Situationen einfach gar nicht bringt und dann merken das die anderen nicht. Das sind dann so Themen wie zum Beispiel ADHS oder, hohe Geräuschempfindlichkeit oder auch dramatische Erfahrungen von früher. Also alles praktisch das Gepäck, das man vorher schon hat und damit aber trotzdem sich vorher, sich selber oder der Gesellschaft gegenüber damit nicht offenbart hat, weil man es einfach nicht musste und meistens ja auch nicht will. Und diese Sachen, die offenbaren sich dann ganz oft mit Kind und deswegen passiert zum Beispiel auch oft, dass Eltern, die dann mit Kindern in irgendeine Beratungsstelle gehen oder in eine Therapie, nachher mit zwei Diagnosen rauskommen und dann lernen, okay, bei meinem Kind ist vielleicht Thema A und B, aber de facto hatte ich das auch schon, nur es kommt jetzt erst vor, weil ich einfach als Elternteil unter diesem großen Druck stehe und das dann erst zutage kommt.
Mhm.
Also deswegen habe ich eben mich irgendwann auch von Diagnosen entfernt. Zuerst dachte ich schreibe ein Buch über eben diese verschiedenen Diagnosen, die empirisch belegt bei Eltern ganz, ganz häufig vorkommen und dann auch übrigens extrem gut therapierbar sind. Und dann dachte ich aber, wenn ich jetzt mit so einer Liste um die Ecke komme von alles, was bei Eltern sein kann, dann gibt es doch garantiert wieder Leute wie mich vorher, die dann dazu wieder nicht passen und dann wieder entscheiden, sich keine Hilfe zu holen. Und das ist ja wieder nicht das, was ich will.
Ja, okay.
Und deswegen dachte ich mir, ich beschreibe einfach die Symptome, die in diesen Störungsbildern aufkommen.
Mhm.
Und und dann kann man einfach gucken, ob man sich in diesem Symptom wiederfindet. Und tatsächlich ist es auch in der Psychotherapie gerade allgemein so ein bisschen die Richtung, dass man weggeht von diesen Diagnosen, die ja oft so ein Sammelbecken sind von Dingen und einfach hin zur Beschreibung von Symptomen, weil es oft vorkommt, dass ein Patient jetzt auch unabhängig von Elternschaft irgendwie in der einen Diagnose 3 von 10 Punkten erfüllt und in der anderen 7 von 10 und dann trotzdem zu keinem richtig passt, aber natürlich trotzdem eine Behandlung braucht, weil es dem Menschen schlecht geht.
Mhm.
Und deswegen ist mir das wichtig, dass man auch ich würde davon abraten, bei sich selber nach einer Diagnose zu suchen. Keine Therapeutin und kein Therapeut erwartet, dass man nur mit einer festen Diagnose schon kommt. Die meisten finden das eigentlich störend, weil die Patientin oder der Patient dann schon mit einer Vorstellung kommt. Hallo, ich habe hier übrigens, ADHS, therapier mich mal. Und meistens möchten die erstmal selber sich ein Bild machen. Die haben ja dafür auch eine Ausbildung und wir dann nicht. Und deswegen, würde ich einfach generell weggehen von den Diagnosen und einfach hin zu den Symptomen.
Mhm.
Einfach hin dazu zu, einfach nur Worte zu finden für den Zustand, den man hat. Das ist schon einfach unglaublich befreiend, wenn man beschreiben kann, dieses Gefühl, was man ständig hat, was ständig in einem nagt, dass es jetzt ein Wort hat. Dass es eine Beschreibung hat, dass ich andere Leute finden kann, die das auch haben. Genau. Ein Thema, was ganz oft vorkommt, sind Schuldgefühle und Scham. Es hängt natürlich damit zusammen, dass wir ja mit dem Mutterbild oder Elternbild, ja, so mit diesem künstlichen Mutterbild, das wir eigentlich haben, sehr viele Vorstellungen verbunden sind, wie das dann zu sein hat und wie das idealtypisch alles ist. Und Realität ist das natürlich eigentlich nie so. Und deswegen sind Schuldgefühle und Scham eins der Symptome. Ich meine jetzt nicht so ein bisschen, hätte ich doch mal besser die Laterne gebastelt, sondern ja, einfach, wenn man denkt, dass man eigentlich, dass das Kind mit einer anderen Mutter mehr Überlebenschancen hätte oder genau, oder besser dran wäre. Oder dass man eigentlich die ganze Zeit in allen Aussagen von anderen nur Kritik hört und sich selbst auch die ganze Zeit kritisiert. Und dazu gehört auch, dass man mit Menschen dann eigentlich nur selten oder nie die komplette Wahrheit darüber teilt, wie es dir geht, weil da einfach so viel Scham dahinter steckt, dass man denkt, wenn ich das jetzt sage, dann rufen die das Jugendamt, weil ich kann sowas Düsteres nicht jemandem sagen.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super, aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Mhm. Genau. Das ist so Schuld und Scham. Und dann, was auch oft vorkommt, ist Traurigkeit. Also ich meine damit jetzt nicht Babyblues am Anfang 2 Wochen, wenn die Hormone irgendwie sich einstellen und man ab und an weint, sondern einfach so ein langanhaltendes, über Wochen und Monate sich ständig überfordert fühlen und ständig hilflos und ja, nicht verstehen, wie man das jetzt schafft und noch ja jahrelang aushalten muss, weil Mutter oder Eltern sein ist ja ein wirklich sehr langwieriges Projekt.
Ja.
Genau. Und auch das ein großer Indikator ist auch auf jeden Fall, wenn man Dinge, die einem vorher Spaß gemacht haben, einfach überhaupt keine Freude mehr dran findet und die sinnlos erscheinen. Das ist ein großes Anzeichen. Und genau, und damit dann gekoppelt ist auch so eine Antriebslosigkeit. Also, dass man ja schwer aus dem Bett kommt, jetzt nicht, weil man wenig Schlaf hatte, sondern einfach, weil man keine Motivation spürt, den Tag zu beginnen, weil man nicht glaubt, dass der heute besser wird als gestern.
Mhm.
Und auch eine Antriebslosigkeit, die dazu führt, dass man so ganz einfache Aufgaben wirklich wie Zähne putzen oder sich einen Tee machen, ja, es sehr schwierig empfindet und sich dafür sehr, sehr stark motivieren muss. Und ja, auch wenn man ja so kleine Sachen wie sich selbst und das Kind anziehen und einmal aus dem Haus gehen und um den Block gehen, einfach als ja nicht möglich sieht und dann das auch einfach nicht macht. Das ist ein Anzeichen.
Okay.
Genau, dann ist noch ein Anzeichen, was ja wahrscheinlich auch eher klarer ist, sind Suizidgedanken. Also das muss nicht direkt sein, dass man sich jetzt irgendwie schon einen Plan macht, was genau man tut, aber einfach so Tagträume darüber, wie schön es wäre, wenn einem was passieren würde und man das dann alles nicht mehr machen müsste. Oder ja, eine Fantasiewelt darüber, wo das Kind betreut wäre, weil man nicht mehr da wäre. Und ja, auch natürlich dann konkrete Pläne, sich das Leben zu nehmen. Und in dem Fall, das ist schon wirklich ein sehr klares Anzeichen. Und in dem Fall wäre man auch gut daran, sich wirklich mit solchen Gedanken direkt dann auch an eine psychiatrische Notfallambulanz zu wenden. Oder eben, es gibt auch so eine Telefonseelsorge, die ist 24 Stunden am Tag erreichbar, die ist anonym, die ist kostenlos, die taucht auf keinem irgendwie Rechnungsnachweis auf. Und in dem Fall sollte man sich, glaube ich, wirklich sehr direkt Hilfe holen. Genau. Mhm. Dann gibt es noch Unausgeglichenheit als Symptom. Und ich meine jetzt nicht, ja, dass man irgendwie mal einen schlechten Tag hat und mal einen guten, das ist ja ganz normal, sondern dass man einfach in einem Moment glücklich und energiegeladen und hoffnungslos ist und im anderen dann absolut traurig und gereizt, ohne dass etwas von außen passiert ist, aber einfach so eine Gefühlsschaukel, die ganze Zeit auf und ab geht, was ja auch wirklich innerlich sehr anstrengend ist. Mhm. Und dazu gehört auch, dass man seine Gefühle wirklich so stark erlebt, dass man nicht mehr glaubt, dass das jemals anders sein kann. Also wenn es einem gut geht, dann glaubt man eigentlich nicht, dass, ah ja klar, das schaffe ich, das ist alles gut. Und wenn es einem schlecht geht, dass man dann wirklich auch nicht daran glaubt, dass es jemals wieder besser wird. Also so ein überproportionales Eintauchen in die eigenen Gefühle. Genau.
Okay.
Dann gibt es noch Wut und wütende Zwangsgedanken. Also so aufdringliche, ja, sich selbst sehr beunruhigende oder gruselige Gedanken darüber, dass man eben dem Kind oder sich selbst Gewalt zufügen kann. Und natürlich gibt es dann immer den Wunsch, diese Gedanken auch zu verstecken. Aber wie das eben bei wiederkehrenden Gedanken ist, kommen die einfach immer wieder. Und genau.
Ja.
Dann gibt es noch Reizbarkeit. Und ich meine jetzt nicht, dass man irgendwann die Geduld verliert, wenn das Kind zum dritten Mal möchte, dass man die Banane aber vom anderen Ende öffnet. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber genau. Aber wenn dich etwas ärgert, dass du es dann einfach nicht loslassen kannst und darin explodiert oder dass man eben die Wut die ganze Zeit in sich hineinfrisst und dann auch irgendwie so innerlich irgendwie Gespräche führt mit anderen und dann sich innerlich diese Wut ablässt, aber nach außen das praktisch nie loslässt. Also dass es kein Abgang dieser Wut zum Beispiel gibt und die dann immer mit einem bleibt. Das sind auch Symptome, die vorkommen. Dann natürlich das ganze Thema, wie man die eigene Geschichte der Schwangerschaft und Geburtserfahrung praktisch integriert oder eben als Teil der eigenen Geschichte sieht, weil so wie die Schwangerschaft und Geburt verlaufen ist, das ist einfach dann ja ein Teil dessen, wie das Leben war. Aber in manchen Fällen ist das so, dass es dann einfach ganz krasse Flashbacks gibt, zum Beispiel zu der Geburt. Das war bei mir auch so. Ich habe dann jedes Mal, wenn ein Krankenwagen an meinem Haus vorbeigefahren ist und ich dieses Geräusch gehört habe, habe ich angefangen, im Sturzbach zu weinen, weil mich das sofort Krankenhaus, Geburt schlimm erinnert hat. Oder auch, es ging dann bei mir so weit, dass wenn ich mich ablenken wollte und irgendwie auf Netflix was gucken wollte und da eine Werbung kam für eine Arztserie, dann habe ich auch sofort einfach im Sturzbach angefangen zu weinen. Und das, das sind einfach solche
Anzeichen.
Genau, solche Anzeichen, dass man das noch nicht als Teil der eigenen Geschichte akzeptiert hat oder einfach noch nicht drüber hinweg ist. Genau. Und dazu gehört auch, dass man sich selbst die ganze Zeit die Schuld dran gibt, wie die Geburt verlaufen ist, weil das ja so und so sein kann. Und in manchen Fällen ist die Geburt sehr schwierig und hat manchmal Konsequenzen für sich und das Kind. Und dass man einfach diese Schuld nicht loslässt und die ganze Zeit drüber nachdenkt, was hätte ich anders machen können, warum bin ich jetzt schuld und so weiter. Genau. Dann ist noch ein Anzeichen, wie man die Beziehung zum eigenen Kind wahrnimmt. Es kann also sein, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass man sein eigenes Kind nicht liebt. Und das springt dann natürlich auch wieder zurück zur Schuld und zur Scham. Also viele dieser Symptome bedingen sich dann gegenseitig und verstärken sich, was die ganze Sache einfach auch so kompliziert macht, weil man vom einen dann zum anderen und praktisch immer tiefer in dieses Loch fällt. Und genau, bei der Beziehung zum Kind ist das natürlich besonders stark mit Schuld und Scham ausgeprägt, weil wir da diese idealtypische Vorstellung haben, wie das dann zu sein hat. Und oft kann es sein, dass man sich dann eben nur ganz schwer zu Wärme oder Zuneigung durchringen kann und eigentlich auch jetzt außerhalb von diesen endlosen elterlichen Pflichten überhaupt nicht für sein Kind interessiert und es einfach schwierig findet, sich in sein Kind hineinzuversetzen und einfach nicht versteht, warum versteht dieses 6 Monate alte Kind jetzt nicht, dass ich gerade 5 Minuten Ruhe brauche. Und genau, und andererseits kann es aber auch sein, dass man praktisch in so eine überhöhte Empathie geht. Und wenn das Kind dann zum Beispiel, ganz kleine Kinder empfinden, wenn sie Hunger haben, dann ist die Welt ja vollkommen, alles ist schlimm, es wird nie wieder Essen geben, wir verhungern alle. Und in diesem Zustand gibt es Mütter, die sich praktisch diesem Gefühl anschließen und dann diese Verzweiflung des Kindes einfach auch damit reinspringen. Und das geht dann schon über die Grenzen normaler Empathie. Das ist dann einfach so eine überhöhte Empathie, in der man dann zusammen mit dem Kind so sehr leidet, dass man sich dann auch nicht mehr darauf konzentrieren kann, die Situation zu lösen, obwohl man ja in der Situation des Elternteils ist, das die Aufgabe hat, da zusammen dann wieder rauszufinden. Genau.
Ja, das stimmt.
Und ein anderes Anzeichen in diesem Feld von Beziehung zum Kind ist auch, dass man dann einfach so orientierungslos wird in der Erziehung oder keinen inneren Kompass findet und dann ständig so rumwechselt von super, ultra, viel zu streng und danach natürlich gleich wieder Schuld und Scham oder total Larifari und danach Schuld und Scham, weil man einfach ja es nicht spürt. Man spürt nicht selber den inneren Kompass und man hat kein Gefühl für die eigene Beziehung zum Kind und ja, ist dann wie so ein Flummi, der dann zwischen den Extremen rumspringt.
Hin und her springt, ja. Okay.
Genau, und dann gibt es noch den sozialen Rückzug, habe ich ja vorher schon erwähnt. Und wie gesagt, also ich meine damit nicht, dass man halt dann ja Lust hat, irgendwie sich zurückzuziehen und die Zeit zusammen einfach zu genießen und zu erforschen. Das ist schön, wenn man das hat, sondern einfach auch, dass man sich einsam fühlt, aber trotzdem zum Beispiel keine sozialen Kontakte aufsucht. Oder dass man, wenn man dann mit Menschen zusammen ist, sich total einsam fühlt und abgegrenzt von diesen Menschen, die man ja selber zum Beispiel zu sich eingeladen hat. Das ist dann auch so ein Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Wenn es eben Kontakte sind, an denen man vorher Spaß hatte oder die vorher einem gut getan haben und man einfach jetzt auf einmal gar nichts mehr mit denen anfangen kann, das kann auch so ein Anzeichen sein.
Okay.
Genau. Dann gibt es noch Angst und Kontrolle, die sind ein Duo, was gern zusammen auftritt. Also die Angst ist einerseits, dass man einfach ständig, natürlich hat man, ja, macht man sich Gedanken, was ist jetzt gut für mein Kind und was nicht. Also das meine ich nicht, sondern so Sachen wie, dass man dann auch keine entwicklungsgemäßen Aktivitäten zulässt, dass man ein Kind nicht auf die Schaukel lässt, weil man weiß nicht, wer sie vorher angefasst hat. Oder was, wenn es jetzt rausfliegt und im Salto irgendwie gegen die Rutsche knallt. Also Sachen, die man eigentlich rational versteht, dass sie nicht auftauchen, aber trotzdem einfach die Angst ein Jahr so festhält, dass man eigentlich weder sich noch dem anderen Kind eigentlich gar nichts mehr erlaubt. Also ja. Und dann fallen ja auch viele Sachen, die man macht, um gemeinsam eine schöne Zeit zu haben oder auch um den Tag zu kommen und die Zeit zu überbrücken, die fallen dann weg, weil man einfach so viel Angst hat, dass wenn ich jetzt aber mit der U-Bahn fahre, dann weiß ich nicht, fällt mein Kind in den Graben zwischen Bahnsteig und U-Bahn oder da sind die ganzen Keime oder jemand klaut mir dann mein Kind vom Bahnhof oder so. Also Dinge, die eigentlich rational in unserer Gesellschaft zum Glück nicht vorkommen, aber einen dann trotzdem so beherrschen, dass man sich da ja gefangen fühlt und weder sich noch seinem Kind eigentlich gar nichts mehr erlauben kann, weil man ja so Angst hat. Ja. Und damit dann ja, gekoppelt ist praktisch auch diese zwanghafte Kontrolle. Also je mehr Angst ich habe, desto mehr versuche ich zu kontrollieren. Und das kann dann eben sein, dass es irgendwie in so eine Art übermäßiges Hygieneverhalten geht. Also wirklich ständiges Desinfizieren, ständiges mehrmals am Tag Baden des Kindes oder die ganze Zeit Windeln wechseln, obwohl da nichts drin ist. Oder eben zu Hause die ganze Zeit alles putzen. Und ja, und es kann aber auch sein, dass man dann sich praktisch so Routinen ausdenkt, von denen man denkt, dass sie Sicherheit bringen. Wenn ich immer, bevor ich aus dem Haus gehe, 8-mal kontrolliere, ob der Herd aus ist, dann werde ich mein Haus nicht abfackeln. Oder irgendwie auch Sachen wie, dass man dann keine Aufgaben mehr sich traut zu delegieren, weil wenn ich jetzt diese Person bitte, dass sie mein Kind hält, dann wird sie es bestimmt fallen lassen und dann ist alles schlimm und dann landen wir im Krankenhaus. Also all diese Szenarien enden meistens mit und dann ist alles schlimm und dann passiert was. Und deswegen führen sie eben zu so viel Kontrolle und die Kontrolle führt ja auch dazu, dass man eigentlich nichts mehr abgibt und keine Minute mehr ohne das Kind hat, was alle diese Symptome verstärkt, weil alle einfach Pause brauchen und man nicht in absolutiger, hundertprozentiger Verantwortung stehen kann für sich und das Kind die ganze Zeit. Und je mehr Angst und Kontrolle aber dabei ist, desto weniger traut man sich dann, das abzugeben und das verstärkt sich dann eben auch. Genau. Dann gibt es noch die Reizüberflutung und das ist eben, wie gesagt, auch nicht dieses, ich bin jetzt mal genervt, weil ich jetzt nicht nochmal irgendein Lied zum 20. Mal hören will, das ist, glaube ich, normal, aber sowas wie, dass man wirklich, ja, wenn irgendwo ein grelles Licht flackert, auf einmal keinen klaren Gedanken mehr fassen kann oder wenn man am Abend so überberührt ist und ausgekuschelt, dass man einfach, ja, explodiert, wenn einen jemand nur an der Schulter anfasst. Das ist diese wirklich Reizüberflutung, dass man wirklich nicht damit kann, dass der Pulli jetzt ein kratziges Label hat oder dass irgendwo noch ein Wasserhahn tropft und man dann ausrastet wegen Sachen, die eigentlich ja zwar nerven, aber nicht so überproportional schlimm sind.
Ja, verstehe.
Genau. Dann ist auch ein Aspekt Konzentration und Gedächtnis, der ja mit den ganzen anderen Symptomen auch zusammenhängt. Wenn ich die ganze Zeit so Angst habe um alles und mir alle Szenarien durchdenke oder so reizüberflutet bin oder eigentlich die ganze Zeit nicht hier sein will, weil ich nur im Bett liegen will, dann kann ich mich auf nichts konzentrieren. Weil ich bin einfach so damit beschäftigt, durch diese anderen Symptome eingenommen zu sein, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Und das heißt, also, das führt dann dazu, dass man ja nicht in der Lage ist, die eigenen Gedanken zu kontrollieren oder auch einfach einen Gedanken von A nach B zu Ende zu führen. Oder auch nicht in der Lage ist, so wiederkehrende Karussellgedanken zu stoppen oder zu beobachten oder überhaupt zu benennen, weil man einfach so da drin steckt. Und es kann natürlich auch so im Alltag Auswirkungen haben, dass man einfach es nicht schafft, Medikamente einzunehmen, die man aber braucht, oder Medikamente dem Kind zu verabreichen oder irgendwie, ich weiß es nicht, die Wohnung zu bezahlen oder sowas, weil man einfach keine Ressourcen mehr hat kognitiv, um sich mit solchen Sachen zu befassen. Man ist dann einfach durch die anderen Dinge. Genau. Auch ein Thema, das ne, zu einem gewissen Grad normal ist, aber irgendwann dann auch nicht, ist einfach dieses ganze Schlaf und Erschöpfung. Ich glaube, ja, zu einem gewissen Grade gibt es natürlich weniger Schlaf als vorher. Mhm. Aber wenn man einfach merkt, dass man ja ständig übermüdet ist und selbst wenn man zum Schlafen kommt, weil zum Beispiel das Kind schläft oder das gerade von jemand anders betreut wird oder was, und dann aber trotzdem nicht schlafen kann, weil man die ganze Zeit aufwacht oder weil man nicht in den Schlaf findet oder wenn man weiß, dass wenn man jetzt einschläft, dass dann die Albträume kommen. Das ist dann ein Anzeichen, dass das was nicht stimmt, weil eigentlich, wenn alles gut wäre und man hätte die Möglichkeit zu ruhen, dann würde man auch ruhen. Mhm. Aber wenn man da eben nicht zur Ruhe kommt, dann ist das wahrscheinlich ein Anzeichen, dass da was nicht stimmt. Genau. Und also das sind alles Sachen, die ja mehr im Kopf passieren. Es gibt aber auch einfach körperliche Anzeichen, an denen man merkt, die man gar nicht unbedingt mit der Psyche oder der Seele oder wie man es nennen will, verbindet, die aber trotzdem zumindest sehr oft dann, wenn es eins dieser Krankheitsbilder gibt, dann tauchen auch oft diese körperlichen Symptome auf. Also die gehen gerne Hand in Hand, die bewirken sich auch gegenseitig, aber an denen kann man es eben auch manchmal erkennen.
Okay, welche sind das denn?
Das ist einerseits das Thema Essen und Gewicht. Also und das ist auch so ein Thema, dass, wenn man das vorher schon hatte, wenn das vorher schon ein Thema war, aber man eben damit klarkam, zum Beispiel durch exzessiven Sport oder dass man sich selber ständig kontrolliert hat oder was und es nicht sichtbar war, dann kann es jetzt aber eben sichtbar werden, weil man das nicht mehr kann.
Mhm.
Also, und zwar kann das Essen und Gewicht, ja, da kreisen dann die Gedanken praktisch ständig ums Essen und um das Gewicht und es kann in die eine Richtung gehen im Sinne von, wann kommt meine nächste Mahlzeit? Ich habe ständig eigentlich Hunger, aber auch, oh mein Gott, ich habe jetzt Brot mit Käse gegessen, wie viele Kalorien waren das? Das ist doch schlimm. Also es geht sowohl Richtung zu viel essen, mehr als der Körper braucht, als auch in Richtung Angst haben, zu viel zu essen und dann weniger. Und mit diesem ganzen Essensthema hängt einfach auch, ja, durch die Anforderungen, die man jetzt besonders auch an Frauen stellt, wie die auszusehen haben und wie fit der Körper sein muss und so weiter, dann auch wieder diese Scham- und Schuldgeschichte.
Mhm.
Und oft führt es dann dazu, dass man eigentlich sich gar nicht traut, irgendwie im Echt zu sagen, dass man eigentlich seit 3 Tagen nichts wirklich mehr isst, aus Angst jetzt irgendwie dick zu werden oder was. Mhm. Oder auch nicht zugibt, wie viel man eigentlich isst und im Gegenwart anderer gar nicht mehr essen will. Weil man nicht zeigen will, in was für einem Tempo man eigentlich isst oder wie viel man eigentlich braucht jetzt gerade, um sich zu füllen.
Okay.
Und das genau, das ist ein Anzeichen. Extremere Verhaltensmuster kommen dann, wenn man dann irgendwie noch weitergeht und irgendwie zu Erbrechen oder Abführmittel greift, um dann irgendwie trotzdem dem schlanken Ideal zu entsprechen. Aber auch die Sachen davor sind ein Anzeichen, wenn man sein Essverhalten vor anderen versteckt, das ist auch schon so ein Warnglöckchen.
Okay.
Genau. Dann ist Alkohol und Sucht auch ein Thema, was tatsächlich oft bei Eltern vorkommt.
Ja.
Und auch, also für mich zumindest persönlich, irgendwie problematisch, so oft in Richtung Humor geht und man irgendwie sagt, haha, ich komme gar nicht durch meinen Tag ohne ein Glas Weißwein um 12 Uhr.
Ja. Genau. Ja. Mhm.
Und das ist ja auch manchmal so, dass man das tut, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, insgesamt ist das einfach ein Thema, das eigentlich relativ oft vorkommt, aber nicht so sichtbar ist. Und da geht es dann darum, dass man ja zum Beispiel Medikamente, sowas wie Schmerzmittel oder Schlafmittel, außerhalb der medizinischen Empfehlung einnimmt. Also jetzt nicht nur, weil man irgendwie noch von der Geburt heilt, sondern noch Wochen und Monate danach die ganze Zeit Ibuprofen einnimmt, was so ein Klassiker ist, weil man ja nach der Geburt oft Ibuprofen bekommt und man es dann schon da hat sozusagen. Aber auch so Themen wie, dass man eben trinkt oder andere Drogen häufiger konsumiert, als man es eigentlich vorhatte. Man hat dann geplant, diese Woche gibt es eine Flasche Wein und dann ist der schon am Montag leer und dann kauft man halt noch einen. Aber auch, wenn man die ganze Zeit eigentlich drum die Gedanken drum kreisen, so, dann gebe ich mein Kind ab, dann kann ich was trinken, dann gebe ich mein Kind ab, dann, weiß ich nicht, rauche ich Gras oder wie auch immer. Mhm. Und genau, und wenn man dann auch merkt, dass man das nicht nur in seiner, also sozusagen Freizeit von der Mutter, vom Mutterjob macht, sondern dann tatsächlich auch, während man sich um seine Kinder kümmert oder während man Auto fährt oder während man arbeitet, also zu Zeiten, wo es eigentlich klar ist, dass man das nicht tut. Ja. Und ein anderes Anzeichen ist auch, ja, wenn man einfach merkt, dass man es eigentlich gerne weniger machen würde, aber das einfach nicht mehr geht. Das ist auch so ein ja, relativ klares Anzeichen, dass man das angucken sollte. Genau. Und dann gibt es auch einfach eine Reihe von Sachen, die auftreten, die man gerne so abtut. Ja, junge Frauen haben halt dies und das. Oder bei Müttern ist es normal das. Aber eigentlich ist es nicht normal. Es ist nicht normal, dass man die ganze Zeit Rückenschmerzen hat. Oder Herzrasen. Oder ständiges Schwindelgefühl. Oder Kopfschmerzen. Oder Tinnitus und Klingeln in den Ohren. Oder verschwommene Sicht. Oder Schwierigkeiten beim Atmen. Oder ja, auch starke Menstruationsschmerzen und Krämpfe oder Schmerzen und Probleme beim Geschlechtsverkehr. Also das sind alles Sachen, die man irgendwie manchmal so abtut und gefühlt auch vor allem bei Müttern, weil, naja, nach der Schwangerschaft muss ja der Körper zurück und muss halt Zeit geben und so. Aber wenn man merkt, das schränkt dich im Alltag ein, dann ist das nicht mehr normal. Dann sind das Anzeichen dafür, dass man sich A, um diese körperlichen Sachen wirklich auch kümmert und so lange an Arzttüren klopft, bis man halt jemand findet, der oder die kompetent genug ist zu erkennen, dass das was Echtes ist. Und das ist Wochen kann oft ein Anzeichen dafür sein, dass man psychisch belastet ist, weil der Körper manchmal merkt, okay, auf die Stresssignale im Kopf wird irgendwie nicht reagiert, die werden ignoriert, aber mich wirst du schon nicht ignorieren, wenn ich so stark Rückenschmerzen mache, dass du nicht mehr aufstehen kannst.
Ja.
Und das war jetzt ein Exkurs in alle schwierigen
genau, in alle Möglichkeiten.
Genau.
Ja. Vielen Dank, dass du
das... Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Mütter sich da wiedererkennen. Aber jetzt fällt es ja leider vielen schwer, sich professionelle Hilfe in Form einer Therapie zu suchen, weil viele denken, ja, mein Problem ist vielleicht gar nicht schwerwiegend genug oder ich nehme vielleicht irgendjemand anderen den Psychotherapieplatz weg, der ihn vielleicht dringender bräuchte. Wieder andere halten es für ein Zeichen von Schwäche, sich Unterstützung zu holen. Gibt es da noch so andere Gedanken, die uns hindern, uns Hilfe zu holen? Und wie können wir die überwinden?
Ja, also erstmal zu den ersten zwei Sachen, die du genannt hast. Und das sind einfach, da bin ich gar nicht originell. Die hatte ich nämlich ganz genauso auch. Und deswegen habe ich auch so lange gebraucht. De facto sind also postpartale psychische Störungen, also nicht genau die Störungen, die wirklich konkret bei Müttern nach der Geburt auftreten, sind ein anerkanntes Krankheitsbild. Es gibt so einen Index von medizinischen Diagnosen. Da stehen dann auch ganz andere Sachen drin, wo wir uns alle einig sind, dass das eine Krankheit ist. Und da ist einfach auch seit über 10 Jahren einfach postpartale psychische Störung gelistet. Also das ist eine ganz normale Krankheit, wie alle anderen auch. Es ist nicht weniger schlimm, nur weil man das länger kaschieren kann. Und dieses Thema mit, dass man schwach ist und sich dann keine Hilfe holt, also gefühlt sind wir ja alle bei uns selber oft strenger als bei anderen. Wenn eine Freundin sagen würde, ich weine seit Wochen und Monaten oder ich bin zu ängstlich, um mein Haus zu verlassen, ich überlege, eine Therapie zu machen, würde man ja nicht sagen, hör, was machst du, nimmst du anderen einen Therapieplatz weg? Da würde man sagen, super, ich bin besorgt um dich, danke, dass du dich um dich kümmerst. Und das ist halt diese Geschichte, dass man mit anderen das schon geschnallt hat, aber mit sich selber irgendwie noch nicht. Und da gibt es aber auch so andere Gedanken, die zumindest ich hatte. Zum Beispiel, dass mein Problem ist ja irgendwie die Übermüdung und die endlosen Aufgaben und die Therapeutin wird ja nicht zu mir nach Hause kommen und meine Wäsche waschen. Deswegen, was bringt mir das überhaupt? Aber das stimmt so nicht ganz. Also klar, die kommt trotzdem nicht, um meinen Haushalt zu schmeißen. Aber ich war nicht nur durch den Haushalt belastet. Der Haushalt hat mich unter anderem auch so belastet, weil ich immer nur mit irgendwie gefühlt einem Viertel meiner Gedanken dabei sein konnte. Ich war so überflutet von meinen Emotionen, dass ich dann irgendwie, wenn ich die Nudeln angeschaltet habe, dann dachte ich, ich habe jetzt 4 Minuten, um mich aufs Sofa zu legen und 4 Minuten lang ganz schnell zu versuchen, meine Geburtserfahrung zu verarbeiten. Natürlich sind die Nudeln angebrannt, dann muss ich den ganzen Herd putzen. Also das Das sind so Sachen, die sich verstärken. Dass der Haushalt so schwer ist, liegt oft daran, dass wir keine Ressourcen haben, das einfach normal zu machen. Und man muss weiterhin den Haushalt machen, aber den Haushalt zu machen und sich die ganze Zeit selber fertig zu machen und Schuldgefühle und Scham und Angst zu haben, ist einfach schwieriger, als nur den Haushalt zu machen. Und das ist der große Unterschied. Und dazu kommt natürlich auch, dass eine Person von außen einfach oft besser und klarer Hinweise geben kann, wo man sich die Hilfe holt oder was man weglassen kann oder so. Also deswegen ist diese Orientierung von außen oft sehr hilfreich und nachher ja, sind auch die Haushaltssachen dann einfacher oder die anderen Aufgaben, die man so hat. Genau. Und dann gibt es natürlich auch, und da sind wir wieder bei Schuld und Scham, was echt so ein Oberthema ist darin, glaube ich, bei dem Thema, dass man denkt, ich habe so düstere und schlimme Gedanken zu dem Thema, dass wenn ich die jetzt offenbare, dann rufen die das Jugendamt an, weil das geht nicht. Eine Mutter darf solche Gefühle nicht haben oder auch ein Vater. Und das hat mich lange, sehr lange davon abgehalten. Ich hatte sogar so Richtung Zwangsgedanken, dass ich mir immer aufgeschrieben habe, wenn ich zum Beispiel mit der Kinderärztin einen guten Kontakt hatte oder die Tagesmutter irgendwie gesehen hat, dass ich mein Kind gut abhole und wir uns lieb haben, dann habe ich mir das nachher mal aufgeschrieben, weil ich dachte, wenn das Jugendamt irgendwann erfährt, was ich für Gedanken habe, dann lege ich ihnen die Liste vor und dann sage ich ihnen, guck, hier, ihr könnt die Tagesmutter und die Kinderärztin fragen, dass ich doch eigentlich ganz normal bin. Und das, das ist einfach ein Anzeichen so, dass es mir nicht gut ging. Und ich wollte damit auch wirklich sehr lange nicht das offenbaren. Und als ich das offenbart habe, war das so erleichternd, weil die Therapie ist einfach gesetzlich und was, das ist ein geschützter Raum. Es gibt eine Vereinbarung und TherapeutInnen haben nicht das Recht, diese, diese Themen, die man da offenbart, weiterzugeben. Das tun die einfach nicht, das ist nicht gesetzlich erlaubt. Und außerdem ist es einfach ein vollkommen wertfreier Raum. Die wollen einfach hören, wie es einem geht und wollen einem dazu helfen, dass man wieder einen gesunden Alltag führen kann. Und deswegen ist es, ich kann das total verstehen, ich finde es auch total schwer, sich darauf einzulassen und diese Sachen zu offenbaren. Und für mich war es aber dann total die Erleichterung, dass meine Therapeutin irgendwie gar nicht so, sie fand mich gar nicht so originell und überraschend. Sie war dann so, habe ich ganz oft gehört. Und das waren die schlimmsten Sachen, so, die ich in meinem Kopf hatte. Die Sachen, wo ich wochenlang drauf gewartet habe, ihr das zu sagen, weil ich dachte, sie fällt dann vom Stuhl. Und sie war einfach, fand sie nicht so überraschend. Ja, okay. Ganz normal. Und das fand ich einfach sehr erleichternd.
Also was ich mir vorstellen kann, ist, wenn jetzt HörerInnen diesen Podcast hören und denken, oh, okay, bräuchte ich vielleicht auch, dass vielleicht die Angstschwelle hoch ist, weil man noch nicht mit Psychotherapie irgendwie in Kontakt gekommen ist und nicht weiß, was da passiert. Kannst du mal kurz skizzieren, wie so eine Therapiesitzung aussieht oder was du und deine Therapeutin quasi, also was man so macht in diesem Raum und vielleicht auch, wie dir das dann im Alltag geholfen hat? Weil also tatsächlich wird sie ja nicht staubsaugen kommen.
Ja, stimmt, leider nicht. Also davor würde ich vielleicht noch sagen, dass es gibt ja ganz verschiedene Therapierichtungen. Und ich bin da so auf eine Studie gestoßen, dass es de facto egal ist, welche davon man wählt. Also dass der Erfolg der Therapie empirisch sehr viel mehr davon abhängt, ob man mit der Therapeutin praktisch in eine Allianz tritt und das Gefühl hat, sie oder er und ich zusammen gegen meine Probleme und nicht sie gegen mich oder was auch immer. Also wenn man das Gefühl hat, dass es, das heißt irgendwie therapeutische Allianz, dass man gemeinsam gegen das Problem kämpft, dann ist es also anhand dieser Studien eigentlich auch egal, welche Therapieform man wählt. Deswegen, ich habe am Anfang gedacht, was ist, wenn ich jetzt die falsche, wenn ich jetzt irgendwie Verhaltenstherapie statt Tiefenpsychologie wähle und dann so, es scheint egal zu sein. Wenn es klickt, dann ist es gut und wenn es nicht klickt, dann sollte man weitergehen und sich jemand anders suchen. Und in meinem Fall hat es auch nicht direkt geklickt. Ich habe zuerst ein Coaching probiert und dann noch so eine Gruppentherapie und das war irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass wir da nicht weiterkommen und dann eben war auch sehr entmutigend zwischendurch, aber zumal mein Problem einfach nicht besser wurde, hatte ich immer wieder genug Leidensdruck, um das wieder zu versuchen. Und mit meiner Therapeutin war es eben so, dass sie, erstmal war das einfach ein Raum, um alles zu sagen, was ich die ganze Zeit mich nicht traue zu sagen. Alle schlimmen Gedanken, wie schwer mir das fällt und so weiter und so weiter. Und bei mir auch dieses Thema von, ich hatte so viel Scham und es tat mir so leid um meine Tochter, weil ich das Gefühl hatte, dass ich keine Liebe zu ihr spüren kann. Und das hat mich natürlich total verängstigt, weil ich dachte, was hat dieses arme Kind wie hat es das verdient, so eine schlimme Mutter zu haben, die nicht irgendwie Herzchen in den Augen hat, wenn sie das Kind anguckt? Das tat mir total leid für sie. Mhm. Und ich war mir total sicher, dass ich keine Liebe für sie spüren kann oder dass ich auch keine Liebe für sie habe. Und das hat mich natürlich, ja, das fand ich total schlimm. Mhm. Und mit ihr zusammen, ich habe das auch gesagt. Und dann hat sie, war sie da sehr entspannt und war auch gar nicht geschockt und hat dann die These aufgestellt, dass ich wahrscheinlich so viele andere Emotionen gerade so viel stärker spüre, wie Verzweiflung, Wut, Angst, die Geburtserfahrung und so weiter, also diese Symptome, auch die ich genannt habe, dass die praktisch, dass die mein ganzes Blickfeld an Emotionen einnehmen und ich die Liebe, die aber, da war sie sich sicher, da ist, einfach nicht wahrnehmen kann, weil die nicht zu mir durchkommt, weil das Signal durch die anderen Signale übertönt wird von Verzweiflung und was.
Ja, okay.
Und und das war dann tatsächlich auch so. Also wir haben dann Stück für Stück eben diese Sachen, die bei mir aufkamen, zuallererst das größte Thema in meinem Fall war die Geburt. Und ich hatte total Angst, dass wenn wir da jetzt rangehen, dass ich mir eingestehe, diese ganzen Gefühle jetzt mal wirklich zu fühlen und dann zerfalle und 2 Monate lang nicht mehr geschäftsfähig bin. So. Mhm. Weil das so schlimm ist, dass ich dachte, wie wollen wir das jetzt in einer Stunde irgendwie kurz aufmachen? Wie willst du das dann wieder zumachen? Weil ich muss ja direkt nach der Therapiestunde wieder hier als Mutter funktionieren.
Ja, stimmt.
Mhm. Und das hat mir schon Angst gemacht. Sie hat aber einen ganz anderen Weg gewählt. Sie hat erstmal alle anderen Sachen aus dem aufgeräumt sozusagen, die dann nämlich noch mitgeschwungen sind. Und als wir dann zu dieser Geburtserfahrung gekommen sind, hatte ich schon so viele andere Sachen bewältigt, dass das dann auch okay ist und es ist nichts explodiert und geplatzt. Also es war dann auch okay. Mhm. Weil meistens ist es einfach so ein Geflecht, was sich gegenseitig verstärkt. In meinem Fall dann eben auch diese ganzen Schuldgefühle und diese Einstellungen oder Meinungen von wie ich als Mutter sein sollte und dass ich das eben so nicht bin. Und dann haben wir da erstmal aufgeräumt. Was glaube ich, wie die Mutter zu sein hat und warum entspreche ich dem nicht? Und dann kamen wir auch auf dieses gut genug Thema. Da gibt es ja auch diese Studien, dass Kinder nachher am glücklichsten aufwachsen, wenn ihre Eltern nicht perfekt waren, sondern wenn die halt gut genug waren, wenn Kinder dann auch Frustration ihrer Eltern erleben und Fehler ihrer Eltern erleben. Das fand ich total schlimm. Ich kann keinen einzigen Fehler mit meinem Kind machen, sonst hier landet sie nachher in Therapie und ist total unglücklich. Das geht so nicht. Das kann man so nicht machen. Das kann man nicht 18 Jahre lang leisten. Das kann man vielleicht in einem Projekt machen, wo man eine Stunde einen Vortrag hält und da dann vielleicht mal fehlerfrei ist. Ja. Aber das geht nicht über Jahre. Und das war zum Beispiel so eine Überzeugung von mir, die sie mir genommen hat, was sehr gut war. Ich dachte, entspannter war. Da habe ich halt Fehler gemacht. Und dann habe ich, ich hätte jetzt einen Fehler gemacht. Genau, also der Umgang mit den eigenen Fehlern war so ein sehr großes Thema. Da war ich auch widerspenstig und stur. Da musste sie, glaube ich, lange an mir arbeiten. Aber am Ende habe ich eingestanden, ich darf auch Fehler machen. Okay. Und und dann hat sich das so Schritt für Schritt aufgelöst. Und es gab Rückschritte. Dann hatte ich irgendwie mal was, dachte ich, in der Therapie verstanden. Und 2 Tage später habe ich dann denselben Fehler wieder gemacht. Und dann habe ich mich wieder schuldig gefühlt. Und dann war sie wieder mit mir an dem Thema, dass nicht alles sofort funktionieren wird, dass das ein Lernprozess ist. Und es gibt ja auch sogar diesen Begriff, so wie Pubertät, ne, wo wir lernen, von Kindern zu Erwachsenen zu werden, diese Mutterität, wo ich einfach lerne, von einer Nichtmutter zu einer Mutter zu werden. Und allen ist klar, dass Teenager die ganze Zeit ausrasten und Quatsch machen, weil sie halt von der einen Lebensphase, die sie sehr lange hatten, in der sie sich jetzt eingewöhnt haben, in die andere wechseln, in der ganz andere Regeln herrschen und andere Erwartungen an uns. Ja, und alle akzeptieren das. Ja, Teenager sind halt ein bisschen komisch ein paar Jahre lang. Und in der Mutterität ist das eigentlich auch so. Wir wechseln ganz krass den Lebensschritt von Vormuttersein zu Nachmuttersein und das einfach sich vor Augen zu führen und zu akzeptieren, das war für mich total entspannend und befreiend. Und und irgendwann dann später kamen wir dann auch zu dieser Geburtserfahrung. Und das hat mich dann dazu motiviert, auch tatsächlich, das darf man übrigens, das wusste ich auch nicht, einfach bei der Klinik, in der ich war, meine komplette Krankenakte oder ich weiß nicht, wie man es nennt, doch Krankenakte anzufragen. Die verschicken das dann irgendwie gegen Versandkosten.
Habe ich auch gemacht.
Und dann, habe ich mir das einfach alles einmal durchgelesen, weil ich hatte dann im Nachgang das irgendwie verklärt und dachte, war das denn so viele Stunden und so? Bilde ich mir das nicht ein? Doch, es war so viele Stunden und da steht auch drin, wie schlimm das war. Und das war irgendwie auch gut, das nochmal zu lesen und mich selbst zu bemitleiden und mit mir zu trauern und irgendwie so einzugestehen, dass das ein Stück meiner Geschichte war, wo es mir schlecht ging. und dass das zu mir gehört und dass ich das nicht idealisieren muss oder irgendwas. Genau, und das war so der größte Knackpunkt der Therapie, würde ich sagen. Und dann hat sie mir schon auch konkrete Sachen an die Hand gegeben, wie ich irgendwie mit konkreten Situationen umgehen kann. Aber das war in meinem Fall ja viel weniger die Frage. In meinem Fall war mehr so dieses große, was für eine schlimme Mutter bin ich, die mein Kind nicht liebt, Thema. Und ja, und jetzt liebe ich mein Kind sehr. Und das ist einfach einfacher.
Also es hat geholfen sozusagen.
Ja, es hat total geholfen. Ich finde mich einfach viel besser in meinem Alltag ein. Trotzdem gibt es Rückschläge. Manchmal gehe ich auch zurück in die Therapie und mache dann noch ein paar Sessions. Aber ich habe jetzt einfach dieses Instrument und kann es jetzt benutzen. Es ist wie wenn man vorher einfach, ich weiß es nicht, nie eine Schneeschaufel gesehen hat und immer, wenn es geschneit hat, dann versucht hat, mit einer Tasse sich da irgendwie einen Weg frei zu räumen. Und jetzt habe ich einmal die Schneeschaufel gelernt und jedes Mal, wenn ich jetzt eingeschneit werde, ja, ich hätte eine Schneeschaufel und komme da sofort wieder raus. Das ist einfach ein Instrument, das man immer wieder anwenden kann, weil ja, kann sein, dass nochmal irgendwas passiert. Ja. Dann weiß ich's.
Cool. Das klingt total positiv und optimistisch. Gibt es denn abseits von Therapien auch noch Dinge, die uns im Alltag helfen, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern? Hast du da ein paar Tipps für uns?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass der psychische Zustand ja auch immer praktisch mit dem zusammenhängt, was so außenrum passiert und vor allem auch viel mit dem, was im Körper passiert. Und deswegen, also ich war dann irgendwann mir nicht mehr zu gut für gar nichts. Ich habe zuerst immer nach so einer absoluten Lösung gesucht, die macht, dass alles gut wird, aber also ich befürchte, die gibt's nicht. Und deswegen habe ich dann halt einfach irgendwann versucht, jedes Mühe, das es mir weniger schwer macht, einfach auch mitzunehmen. Und dazu hat es bei mir gehört, dass ich auch wirklich dann irgendwann so einen Körperwerte-Check gemacht habe. Also das kann man ja bei der Hausärztin machen oder man schickt irgendwie seine Haare ins Labor oder so und lässt einfach die Werte checken. Also bei mir, ich war extrem müde und ich war wirklich sehr stressanfällig und ich hatte auch Haarausfall. Auch schon noch Jahre nach der Geburt. Und das waren dann Sachen, wo ich habe mich dann eingelesen, auf welche Werte man dann gucken könnte. Und dann habe ich mir die halt analysieren lassen und wusste dann auch, okay, mein hohes Stressempfinden liegt irgendwie an einem Mangel von diesem oder jenem. Oder an der Müdigkeit könnte man noch das oder das zusätzlich körperlich unterstützen. Und das war auf jeden Fall gut. In meinem Fall hatte ich auch eben stark dieses Thema mit den Geräuschen. Und da war eine sehr banale Lösung, dass es so Ohrstöpsel gibt, die du kannst dich weiter mit Leuten unterhalten und du hörst auch dein Kind, aber diese ganzen Hintergrundgeräusche, wenn irgendwie ein Bus vorbeifährt oder die Nachbarn laut sind oder so, die werden halt gefiltert. Und das war für mich einfach auch so, ich mache diese Ohrstöpsel rein, ich funktioniere trotzdem weiter, aber dieses Ganze im Hintergrund, muss ich ständig diese Geräusche verarbeiten, das ist dann nicht mehr da. Das fand ich total schön.
Ja, ist mein absolut liebster Begleiter. Ja. Lärmschutzkopfhörer, absolut.
Ach, fantastisch. Genau. Großes Thema ist auch Schlaf, weil der ja auch eindeutig auf das psychische Wohlbefinden einwirkt. Das ist auch sehr gut erforscht, dass Mangel an Schlaf uns psychisch auch nicht gut tut. Und deswegen gibt es ja auch verschiedene Sachen, die man machen kann. Ihr hattet dazu ja auch Folgen gemacht. Bei mir jetzt wir haben eine Schlafberatung gemacht, wir haben abwechselnde Nachtdienste gemacht und wir haben auch dann so weißes Rauschen, White Noise ausprobiert. Da kann man ja irgendwie so eine Maschine kaufen, aber das gibt es auch einfach auf YouTube und dann haben wir das nachts angemacht, um besser zu schlafen. Mhm. Genau. Auf jeden Fall ein Thema ist auch so Entlastung und man wird ja oft gefragt, ach, was kann ich dir und deinem Kind schenken und so. Und abgesehen davon, dass das dann irgendwie wieder Mental Load ist, wo man sich dann wieder was überlegt, finde ich es auch schön, wenn man sich da einfach dann wünscht, dass man irgendwie einen Gutschein bekommt für eine Haushaltshilfe oder einen Gutschein für einen Getränkelieferdienst oder für Wochenbettkost oder für eine Biokiste oder so. Also alles, was man dann nicht mehr selber machen muss, sollte man nicht machen. Es ist auf jeden Fall eine Frage auch von, also eine finanzielle, zumindest für mich. Und deswegen habe ich mich gefreut, wenn jemand was schenken wollte, dann habe ich eben darum gebeten. Oder genau. Natürlich ist auch Hilfe in der Betreuung ein Riesenthema. Natürlich auch immer noch Thema zwischen irgendwie den beiden Eltern, wer da wie viel abnimmt. Das ist aber, glaube ich, ein weitreichendes Thema. Aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, wichtig, dass man wirklich die Betreuung aufteilt und nicht denkt, dass man als Mutter das alles alleine machen muss, weil das vielleicht in den 50ern so war. Genau, und da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Also viele dieser Babykurse sind relativ teuer, aber wenn man sich dann irgendwie bei so Trägern wie AWO oder das Deutsche Kreuz oder Deutsches Rotes Kreuz oder die Volkshochschule da umguckt, da gibt es extrem viele Angebote, die auch wirklich kostengünstig oder manchmal umsonst sind. Und die haben auch so Elternkind-Wochenenden, wo man wegfährt und da ist eine pädagogische Kraft dabei, da sind andere Eltern und da wird gekocht und da wird geputzt und da muss man einfach dann in Anführungsstrichen nur noch mit seinem Kind sein, was ja schon auch anstrengend ist, aber immerhin hat man dann einfach ein bisschen einen Tapetenwechsel, der aber in einem sicheren Format ist. Also Tapetenwechsel, wenn man irgendwie in diesen Themen von vielleicht Angst und Kontrolle liegt, ist das ja einfach auch schwer. Man braucht den Tapetenwechsel, aber man traut sich das nicht. Wie soll ich das organisieren? Was passiert dann? Und so weiter. Diese Eltern-Kind-Fahrten, die sind extrem routiniert. Da sind immer Sozialpädagoginnen dabei. Da sind andere Eltern. Und das ist alles, ja, Tapetenwechsel, aber in sehr einfach sozusagen. Und wirklich auch von diesen nicht kommerziellen Trägern ja relativ kostengünstig. Genau. Wenn man dann aber Richtung so schon noch mehr belastet ist, dann gibt es auch diese entweder Mütterkur oder Eltern-Kind-Kur. Das kann man sich, oder da braucht man dann eine, wie heißt das? Also man lässt sich das verschreiben von der Hausärztin. Und dafür reichen dann solche Symptome wie starke Erschöpfung, Kopf- und Rückenschmerzen, Abgeschlagenheit, Unruhe, Schlafstörung, Magen-Darm-Störung. Also das sind Sachen, die ich glaube häufig vorkommen. Und genau, dann ist man dazu auch berechtigt und dafür muss man übrigens, falls man auch schon arbeitet, keine Urlaubstage nehmen. Das ist eine Rehabilitationsmaßnahme und das ist kein Urlaub. Genau. Und was auch eine Idee ist, was oft, glaube ich, so abgeschlagen wird, weil es nicht so langfristig ist, aber eine Krankschreibung. Wenn es einem gerade nicht gut geht und man schafft es einfach gerade nicht, aber noch parallel dazu, wenn man schon arbeitet, auch noch arbeiten muss, dann ist es einfach gut, wenn man wenigstens die Arbeit da jetzt mal rausnimmt. Und dann lässt man sich krankschreiben wegen psychischer Belastung. Das geht, glaube ich, bis zu 6 Wochen. Und natürlich wird sich in den 6 Wochen nicht alles ändern und dann kann man danach weiter so ackern wie vorher. Aber das gibt einem einfach eine Pause, um zu sortieren. Wie sortiere ich jetzt meinen Alltag, damit ich das jetzt noch die nächsten Jahre machen kann? Was kann ich ändern? Ja. Wie geht es mir überhaupt? Also einfach eine Verschnaufpause. Ich glaube, dass bei diesen Sachen, die man noch tun kann, ja, wichtig ist, dass man wirklich auch kleine Sachen, die nur ein bisschen helfen, mitnimmt, weil ansonsten alles, was man nicht wegschaufelt, bleibt ja bei einem. Wenn ich irgendwie in meinem Alltag denke, dass ich jetzt nicht jemand bitte, für mich, weiß ich nicht, was zu kochen oder den Müll rauszubringen, dann muss ich das ja nachher tun. Also dann kommt es ja hinzu auf meine Liste. Und deswegen ist das gut. Alles, was weg ist, ist gut. Und als letzten Punkt, vielleicht auch, wenn man nicht weiß, ob man in die Therapie geht oder manchmal wartet man darauf ja auch lange. Es gibt auch einfach psychotherapeutische Sprechstunden und Schwangerenberatungsstellen und so psychosoziale Beratungsstellen, die, die sind eigentlich fast immer kostenlos und ohne Wartezeiten und auch ohne Überweisung. Da geht man dann hin. Und das ist eine Möglichkeit, dann irgendwie für die halbe Stunde mal nicht so zu tun, als hätte man alles im Griff, sondern da kann man dann wirklich sagen, wie es ist und zusammen Beratungsangebote suchen, weil manchmal ist es auch einfach schwierig, da eine Orientierung zu finden, wo fange ich an, und die helfen dann einfach zusammen, da einen Weg zu finden. Was dazu, finde ich, noch wichtig zu sagen ist, ist, dass manchmal hat man gute Tage, manchmal hat man schlechte Tage, und wenn man da hingeht und man sagt, wie man sich fühlt, und die sagen, nee, das ist ganz normal, Sie brauchen keine Therapie, da geht man zur nächsten Beratungsstelle. Also man weiß selber, ob es einem gut geht oder nicht.
Ja.
Und das ist am Ende die Einschätzung. Und genau.
Okay.
Ja, und ich finde, dieser Podcast war schon mal ein ganz, ganz wunderbarer Einstieg für all diejenigen, ja, die sich durch ihre Elternschaft sehr belastet fühlen. Vielen lieben Dank, Anna. Das waren ganz, ganz tolle und wertvolle Tipps.
Ja, fand ich auch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für eure Zeit.
Ja. Es war uns ein wirklich großes Vergnügen, und wenn ihr alles nochmal genauer nachlesen wollt, dann dürfen wir natürlich wieder auch ein Buch verlosen, nämlich Annas Buch Herbarium der Gefühle. Schaut dazu gern auf Instagram vorbei, da verlosen wir das gerade aktuell. Mitmachen könnt ihr auch, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, einfach mit dem Betreff Anna an wunschkindblog@gmail.com. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir verlinken die Folgen, die Anna genannt hat, und natürlich auch ihr Buch im Blog und in den Shownotes. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Wenn ihr auf dem Weg seid, euch Hilfe zu suchen, viel Erfolg. Ich stelle auch nochmal einen Link zu einer Therapieplatzsuche in die Shownotes, der relativ unkompliziert funktioniert. Da könnt ihr einfach mal schauen, ob ihr vielleicht einen passenden Therapeuten findet. Ja, damit sind wir am Ende. Vielen lieben Dank an euch alle, Anna, Katja und euch da draußen, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Bis dahin sagen wir erst einmal tschüss.
Tschüss. Ciao.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.